Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Finanzkrise in Griechenland hat sich weiter verschärft. Die Ratingagentur Standard & Poor's stufte griechische Anleihen nochmals herab. Damit muss das Land noch höhere Zinsaufschläge zahlen, um Kredite zu bekommen. Deshalb wird es wahrscheinlicher, dass Griechenland Finanzhilfen von EU und Internationalem Währungsfonds braucht. Sie sind aber an strenge Sparauflagen gebunden. Gegen diese Pläne protestierten tausende Griechen mit einem Streik.
Demonstration heute Abend in Athen gegen den Sozialabbau, den Griechenland zu erwarten hat. Wahrscheinlich werden noch einmal im öffentlichen Dienst die Einkommen gekürzt, Verträge nicht verlängert. Jetzt soll auch der private Sektor verändert werden. Auch hier sollen Gehaltskürzungen verordnet werden, um griechische Produkte billiger und konkurrenzfähiger zu machen. Fast den ganzen Tag standen Busse und Bahnen still, Streik der Transportarbeiter. Und die Renten. Erst nach 40 Arbeitsjahren dürfen Griechen in Zukunft in Rente gehen, nicht wie bisher nach 35. Die Politiker der vergangenen Jahrzehnte sind schuld, egal welche Richtung. Es wird schwierig sein, ich bin nicht sehr optimistisch. Es werden wieder die Leute bezahlen müssen, die es immer tun. Man kann nur hoffen, dass die anderen auch bezahlen und nicht weiter klauen. Dass die Lage dramatisch wird, zeigte sich heute Morgen, als Regierungschef Yorgos Papandreou vor seine Fraktion im Parlament trat und erklärte, dass Griechenland in einer der schwierigsten Phasen seiner Geschichte sei. Die Beschlüsse, die jetzt gefasst werden müssten, würden ganze Generationen betreffen. Es geht ums Ganze, so Papandreou wörtlich, aber wir werden es schaffen. Der Applaus der eigenen Fraktion war ihm sicher, doch mehr noch als Applaus braucht Papandreou jetzt Geld.
Zu Reaktionen auf die Herabstufung jetzt live aus Athen, Peter Dahlheimer.
Angst und Panik werden immer größer in Griechenland, auch wenn man sich hier in den vergangenen Wochen und Monaten schon so an manches gewöhnt hat. Es war für viele Griechen ein schwerer Schock, vor gut 2 Stunden erfahren zu müssen, dass die Kreditwürdigkeit ihres Landes auf Junk herabgestuft worden ist. Mit anderen Worten, schlimmer geht's nimmer. Dass dann Finanzminister Papakonstantinou wenig später eingestehen musste, jetzt auf den freien Märkten kein Geld mehr aufnehmen zu können, war für viele Griechen so etwas wie ein Offenbarungseid. Jetzt bleibt den Griechen nichts anderes übrig, als zu beten und nach Washington und Brüssel zu blicken, in der Hoffnung, dass dort die Geldhähne möglichst schnell aufgedreht werden.
Die Zuspitzung der Krise erhöht auch den Zeitdruck auf die Politik in Deutschland. Die SPD lehnt es ab, einen Gesetzentwurf für die Griechenlandhilfe im Eilverfahren zu bearbeiten. Bundeskanzlerin Merkel will sich morgen mit mehreren Ministern abstimmen. Außerdem sind Treffen mit IWF-Chef Strauss-Kahn und dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank Trichet geplant.
Der Außenminister traf sich heute gleich mit mehreren europäischen Kollegen. Guido Westerwelle sieht die EU an einem kritischen Punkt. Die Probleme Griechenlands könnten den gesamten Euroraum treffen. Drastische Sparbemühungen Athens seien die Voraussetzung für europäische Kredite.
Dort muss Griechenland auch zeigen, dass es nachhaltig eine Konsolidierungspolitik betreibt. Denn es kann natürlich kein Fass ohne Boden aufgemacht werden.
Ein Fass ohne Boden befürchtet auch die Union. Der Fraktionsvorsitzende fordert eine finanzielle Beteiligung der Banken. Sie müssten Griechenland wenigstens einen teilweisen Schuldenerlass gewähren.
Es muss auch ganz klar geprüft werden, wie diejenigen, die mit dem Euro in der letzten Zeit spekuliert haben und damit Geld verdient haben, wie die an der Rettung des Euro und Griechenlands beteiligt werden können.
Von einer Umschuldung findet sich bislang nichts im Gesetzentwurf, den das Finanzministerium mit den Fraktionen des Deutschen Bundestags berät. Die Regierung fordert darin nur die Ermächtigung, 8,4 Milliarden Euro als Kredite an die Hellenische Republik geben zu dürfen.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass auf Schulden verzichtet wird. Das gab es ja in der Geschichte schon sehr häufig. Darum ist auch die Forderung der Linken, dass die Banken verbindlich, dass die Anleger verbindlich zur Verantwortung gezogen werden, dass nicht die Lasten des Verzockens auf die Steuerzahler abgewälzt werden.
Wie die Linke fordern auch SPD und Grüne einen finanziellen Beitrag der Banken an der Rettung Griechenlands. Außerdem brauche man ausreichend Zeit für die Prüfung des Gesetzentwurfs. Die Opposition tritt beim Eilverfahren für das Griechenlandgesetz erst einmal auf die Bremse. Die Bundesregierung gerät damit unter erheblichen Zeitdruck. Eine Beteiligung von Banken an der Rettung Athens ist auch in der deutschen Bevölkerung sehr populär, aber in den verbleibenden 2 Wochen kaum durchzusetzen. Schon am 19. Mai droht Griechenland erneut, das Geld auszugehen.
Auch Portugal gerät an den Finanzmärkten stärker unter Druck. Die Ratingagentur Standard & Poor's sprach von erweiterten Risiken und stufte das Land herab, aber nicht so weit wie Griechenland. Die Neuverschuldung Portugals liegt bei 9,4% vom Bruttoinlandsprodukt. Um sie zu senken, hatte die sozialistische Regierung im März ein Sparprogramm vorgelegt. US-Präsident Obama hat mit seinem Plan für eine strengere Regulierung der Finanzmärkte einen Dämpfer erlitten. Die oppositionellen Republikaner setzten im Senat durch, dass noch über Änderungen verhandelt werden muss. Gleichzeitig begann vor einem Ausschuss des Senats eine Anhörung von Managern der Investmentbank Goldman Sachs. Dabei geht es um Betrugsvorwürfe, denen auch die US-Börsenaufsicht nachgeht.
Die Ungemütlichkeit der Situation stand den Goldman Sachs-Managern ins Gesicht geschrieben. Wer vor Amerikas Senat zitiert wird, darf nicht mit Erbarmen rechnen. Die Wucht der Empörung war parteiübergreifend. Was sie gemacht haben, war unethisch. Sie haben gepokert, schlicht und einfach gepokert. Besonders er stand heute im Fokus, Bondhändler Fabrice Tour, ein Star der Wall Street, angeklagt des Betrugs. Er soll ein zweitklassiges Hypothekenpapier für Goldman Sachs so aufgelegt haben, dass das Produkt abstürzen musste. Zum Schaden der Kunden, zum Wohle der Bank, die mit einer Wette auf den Absturz Milliarden gemacht haben soll. Investoren, darunter die deutsche Mittelstandsbank IKB, verloren mit dem Papier dreistellige Millionenbeträge. Ich weise die Vorwürfe zurück. Ich habe unsere Kunden nicht hinters Licht geführt. Die IKB ist eine der erfahrensten Investoren überhaupt. Will heißen, die wusste, auf was sie sich da einließ. In Sträflingskluft sehen Beobachter auch Bankchef Lloyd Blankfein. Der wird später im Senat erwartet und will in die Offensive. Es geht um viel für die Bankenwelt. Im Kapitol wird zurzeit über eine weitreichende Finanzreform gerungen. Gestern Abend ließen die Republikaner trotz aller Empörung über Goldman Sachs eine Probeabstimmung erst einmal platzen.
Muskelspiele. Ein dauerhafter Widerstand der Republikaner ist nicht zu erwarten. Das Gros der Bevölkerung, also Main Street, steht hinter Obamas Finanzreform, die Wall Street an die Leine legt.
Die Ukraine und Russland haben ein umstrittenes Militärabkommen gebilligt. Es erlaubt Russland, seine Schwarzmeerflotte 25 Jahre länger als bisher geplant auf der Krim zu stationieren. Im Gegenzug erhält die Ukraine einen 30 Milliarden Rabatt auf russische Gaslieferungen. Die ukrainische Opposition lehnt die Vertragsverlängerung strikt ab. Bei der Abstimmung im Parlament in Kiew kam es zu heftigen Tumulten.
Sie werfen Eier auf den Parlamentspräsidenten Litwin und die Saalwachen gehen auf Abwehrstellung. Die ukrainische Opposition verwandelt das Parlament in ein Schlachtfeld. Gegner und Befürworter des Pachtvertrages liefern sich wilde Rangeleien. Die Stimmung ist aufgeheizt. Es geht um russische Militärpräsenz in der Ukraine. Zum Ende fliegen sogar Rauchgranaten. Trotz der Tumulte kommt es zur Abstimmung. Die Mehrheit stimmt für den Vertrag. Fast die gesamte Opposition enthält sich aus Protest der Stimmen. Heute ist ein schwarzer Tag für unser Land. Erst verlieren wir die Krim und Sevastopol und dann verliert unser Land immer mehr seine Unabhängigkeit. Jetzt darf die russische Schwarzmeerflotte bis 2042 auf der Krim bleiben. Dafür erhält die Ukraine 10 Jahre lang billigeres Gas. Ein schlechtes Geschäft, meint die eher westlich orientierte Opposition und protestiert wütend vor dem Parlament gegen die Verträge. Wir sind nicht zum letzten Mal hier. Wir geben nicht auf. Wir müssen unser Land verteidigen. Der vor 2 Monaten ins Amt gewählte Präsident Janukowitsch sieht vor allem die Chancen dieses Handels mit Russland. Die finanziell geschwächte Ukraine hat wieder Milliarden Euro frei für andere Investitionen. Und Russland sichert sich wieder mehr Einfluss in der Ukraine. Auch in Moskau stimmten sie heute über den Vertrag ab. Dafür mit großer Mehrheit.
Nach dem tagelangen Flugverbot wegen der Vulkanasche aus Island fordert Bundesverkehrsminister Ramsauer für solche Fälle europaweit einheitliche Messverfahren und Grenzwerte. Auch die Vorhersagen müssten verbessert werden. Heute traf sich Ramsauer mit Meteorologen und Vertretern von Flugsicherungen und Fluggesellschaften. Airlines hatten die Sperrung des Luftraums als übertrieben kritisiert.
Heute Nachmittag in Frankfurt. Direkt nach der Ankunft aus Antalya musste diese Boeing zur Wartung in den Hangar.
Sie wird auf Schäden durch die Aschewolke untersucht. Doch an deutschen Flugzeugen wurde nie etwas gefunden. Dass deshalb das Flugverbot der letzten Woche überflüssig war, bestreitet der Bundesverkehrsminister. Heute traf er sich mit Fluglinien, Triebwerkherstellern und Meteorologen, um offene Fragen zu klären, wie zum Beispiel:
Welche Wirkungen kann Vulkanasche haben auf Flugzeuge und Triebwerke? Die Frage, wie sehen hier in Zukunft technische Standards aus?
Aber noch gibt es keine gesicherten Daten dazu. Und auch die Meteorologen müssen noch viel tun, um in Zukunft fundierte Aussagen zur Bewegung von Aschewolken machen zu können.
Es gibt weltweit kein operationelles Messnetz für Aschekonzentration in der Atmosphäre. Das ist sicherlich etwas, was man zukünftig nachholen muss.
Zukünftig müsse auch die EU enger zusammenarbeiten, forderte Peter Ramsauer. Dazu kam aus Brüssel heute Zustimmung. Zudem erklärte der EU-Verkehrskommissar, dass den Airlines Unterstützungsmaßnahmen gewährt werden sollten, um Verluste auszugleichen. Allerdings müssen die Bedingungen von Seiten der Mitgliedstaaten für alle gleich sein. Wenn Staatsbeihilfen gewährt würden, dann nur auf Grundlage einheitlicher europäischer Kriterien. Die deutschen Airlines wollen bisher keine Beihilfen beantragen. Für sie war heute wichtiger, dass die EU plant, bald einen einheitlichen europäischen Luftraum einzurichten.
In der Nordsee hat der erste deutsche Hochseewindpark seinen Betrieb aufgenommen. Das Testprojekt soll grundlegende Erfahrungen bei Bau und Betrieb von Windrädern auf hoher See liefern. Die Anlage liegt etwa 45 Kilometer vor den ostfriesischen Inseln. Der Strom wird bei Norddeich ins Festlandnetz eingespeist. Umweltschützer kritisieren, dass das Kabel durchs Wattenmeer gelegt werden musste.
Sie ragen 155 Meter über das Wasser hinaus und sind fast so hoch wie der Kölner Dom, die Windräder von Alpha Ventus. Die Teile wurden mit Spezialschiffen hierher gebracht und erst auf See montiert. Das ist teurer und aufwendiger als Windenergie an Land, soll sich aber mal rentieren.
Wir haben hier deutlich bessere Windverhältnisse. Der Wind weht konstanter, wir haben größere Benutzungsstrukturen hier auf See und dadurch rechtfertigen sich auch die höheren Investitionen.
Naturschützer hatten Bedenken gegen das Seekraftwerk. Deshalb lässt das Umweltministerium den Betrieb von Meeresforschern begleiten. Nichts soll das Zukunftsprojekt in Frage stellen. Startschuss für den Offshore-Wind, denn der Minister will den Umstieg auf erneuerbare Energien.
Wir haben jetzt 16% erneuerbare Energien an der Stromversorgung, praktisch ohne Offshore-Windenergie. Und die Offshore-Windenergie wird der große Ausbaupfeiler der erneuerbaren Energien sein, von zentraler Bedeutung in den nächsten 10 Jahren.
Doch Wind weht nicht immer konstant und das ist ein Problem. Es fehlt das geeignete Netz, um Stromhöchstmengen bei Sturm aufzunehmen. Bei Flaute hingegen müssten andere Kraftwerke einspringen. Atomkraftwerke, die nun vielleicht sogar länger laufen sollen, stünden dem entgegen, warnen Experten.
Dazu werden Kraftwerke benötigt, die flexibel sind, reagieren können auf die wetterbedingten Einspeisungsänderungen. Das sind Atomkraftwerke jetzt erstmal per se nicht. Sie sind eigentlich gedacht als Grundlastkraftwerke.
Auf den richtigen Mix kommt es an. Wie der aussehen soll, will die Regierung bis Herbst entscheiden in ihrem neuen Energiekonzept.
Zum ersten Mal hat jetzt eine Frau die 14 höchsten Berge der Welt bestiegen. Die Südkoreanerin Oh Un-sun erklamm heute als letzten Achttausender die Annapurna im Himalaya-Gebirge. Der Aufstieg wurde live im südkoreanischen Fernsehen übertragen. Als erster Mann hatte es Reinhold Messner bis 1986 geschafft, alle Achttausender zu bezwingen.
Hurra, ich bin so glücklich und danke euch, soll sie gerufen haben, Oh Un-sun bei ihrer Ankunft heute auf dem Gipfel der Annapurna. Auf ihrer Webseite präsentiert sie sich stolz. Ein dynamisch geschnittenes Werbevideo, noch als Vorschau auf den heutigen Tag. Wir wollen ihren Erfolg feiern, sagt der Sprecher. Oh Un-sun hat in Südkorea einen Medienrummel ausgelöst. Alle 14 Achttausender hat sie bezwungen, die höchsten Gipfel der Erde im Karakorum-Gebirge und im Himalaya. Als letzten heute dann die 8091 Meter hohe Annapurna. Im Wettlauf mit ihren Konkurrentinnen. Auch mit ihrer schärfsten Rivalin, der Spanierin Edwan Passaban. Vor gut einer Woche bestieg die ebenfalls die Annapurna. Vor dem Aufstieg freundliche Bilder. Dabei streut die Spanierin Zweifel, ob Oh Un-sun wirklich alle 14 Achttausender selbst bestiegen hat. Auch das Vorgehen der Südkoreanerin ist unter Bergsteigern umstritten. So flog sie mit Hubschraubern von einem Basislager zum nächsten und nahm auch die Hilfe von Sauerstoffgeräten in Anspruch.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 28. April.
Hoher Luftdruck bestimmt unser Wetter. Das Hoch zieht über Deutschland hinweg weiter ostwärts. Es sorgt für viele Sonnenstunden morgen, dabei strömt wärmere Luft zu uns. Zum Wochenende erwartet uns dann kühles, wechselhaftes Wetter. Die Nacht verläuft meist klar, später ziehen dichtere Wolken über den Nordwesten, Regen bringen sie nicht. Am Tag, abgesehen von einigen Schleierwolken, viel Sonne, im Süden ist es fast wolkenlos, nur über die Küsten ziehen auch mal dichtere Wolken. Der Wind wird schwach, er kommt meist aus Süd bis Südwest, im Süden aus Ost. Heute Nacht 8 Grad an der Nordsee und 1 Grad im Mittelgebirgsraum, stellenweise gibt es Bodenfrost. Am Tag 15 bis 17 Grad an den Küsten, 25 Grad im Südwesten. Am Donnerstag warmes, sonniges Wetter, an den Küsten ist es wolkiger. Gegen Abend im Westen erste Schauer und Gewitter bis 27 Grad. Am Freitag vor allem im Süden und Osten teilweise kräftige und gewittrige Regenfälle, im Norden und Westen kühler. Am Samstag viele Wolken, einige Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin Dominoeffekt, Griechenlandkrise reißt Portugal mit, außerdem Vorzeigebiografie, Deutschlands erste türkischstämmige Ministerin.